Schön, guten Abend oder guten Nachmittag. Wir wollen anfangen, unseren Herrn und Heiland loben und preisen. Wir sind im Haus Gottes. Komm in sein Tor mit fröhlichem, dankbarem Herzen. Kommt mit dem Lobgesang. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir eingeladen sind, zu loben, dich zu preisen, dich anzubeten, dich zu rühmen, dir zu danken. Herr, und wir möchten diese Einladung annehmen. Kommt zu mir alle, sagt der Herr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr, ich danke dir. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns singen. Der Herr ist hier heute. Du kannst zu ihm kommen. Ein Freund. Kannst du da Amen sagen? Amen. Amen. Preis dem Herrn. Lass uns Platz nehmen. Heute haben wir ein gutes Thema. Heute wollen wir genießen. So richtig entspannen. Genieße das Leben. Genieße die Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Genieße die Segnungen des Herrn. Wir wollen genießen lernen. Die meisten Leute können nicht genießen. Die mampfen alles ganz schnell, so Fast Food. Und einfach richtig genießen. Und ich lade dich ein zum Genießen, dein Leben zu genießen. Aber zuerst einmal ein paar Einladungen. Die Freizeit, Gemeindefreizeit in Kales, die ist vom 26. Juli bis zum 1. August. Ich lade euch alle ganz herzlich ein. Denkt daran, sich anmelden, damit wir wissen, ob wir ein Auto mieten müssen oder mit PKWs, Privat-PKWs fahren, je nachdem. Und damit wir wissen, wie viel Essen wir einkaufen müssen. Wie viele Personen, das ist alles wichtig, damit man planen kann. Also wenn du vorhast, bitte denk dran. Am Freitag wird das Thema sein, wechsle dein Gravitationsfeld, 19 Uhr. Am Samstag, wir leben zwischen zwei Realitäten, also ist es eigentlich Fortsetzung vom Freitag. Und dann am Sonntag, den 28. Juni um 10 Uhr, Gott will dich mächtig segnen. Gott will. Die Frage ist, kann der das auch? Bist du bereit, dich segnen zu lassen? Kann er? Also wollen will er, von Ewigkeit her, aber kann er das? Wir fangen heute schon mit diesem Thema an ein bisschen. Genieße dein Leben, gebrauche deine Gaben, deine Möglichkeiten, gebrauche das alles, was Gott dir gegeben hat, und zwar in richtiger Art und Weise, so dass vieles dabei rauskommt. Ich weiß, ich berühre hier ein heikles Eisen. Fromme, die sind immer gegen Genuss, die denken, man muss auf alles verzichten. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst überhaupt nichts, du darfst nicht einmal richtig atmen. Auch das ist schon verkehrt und verboten. Also ich möchte hier eine heilige Kuh schlachten. Die meisten Leute wissen nicht, was genießen ist, und wenn sie schon sind, dann vorsichtig, weil die meisten Religionen haben ihren Ursprung im Pharisäertum, im Judaismus, und das sind die ganzen Wurzeln. Also aus Pharisäertum sind die Juden entstanden, das Judaismus, das heutige Judaismus, und sehr viele Christen denken, das ist das Vorbild des wahren Lebens. Aber des wahren Lebens ist Gott selbst das Vorbild. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also nicht irgendwelche Askese oder Fasten und so weiter. Jesus sagt, solange der Bräutigam bei euch ist, oder wird nicht gefastet. Also solange ich bei euch bin und solange ich mit euch bin, muss nicht gefastet und gehungert werden und Knäckebrot und Selters getrunken. So, und das ist das Typische von der Religion, der ältere Bruder, aus dem Gleichnis verlorene Sohn. Der ältere Bruder sagt, ich diene dir, Vater, schon so treu, erfülle alle meine Pflichten und so weiter, und du gibst mir nichts. Und du gibst mir nicht einmal einen Bock, verstehst du, null Bock. Mentalität. Und das sind typisch für Christen, für religiöse Menschen. Ich diene dir treu, ich gehe in Gottesdienst, ich bete und so weiter, und du gibst mir gar nichts. Der konnte nicht genießen. Der hat keine Ahnung gehabt, was genießen ist. Und klagt den Vater noch deswegen an, du gibst mir nichts. Der hat es nicht genommen. Und der Vater sagt, was meines, das ist auch dein. Bei vielen besteht das Leben nur aus Verboten. Du darfst nicht trinken, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht, was weiß ich, gar nichts. Verboten. Aber stell mal vor, das ist nicht Evangelium. Evangelium ist nicht verboten, Evangelium ist geboten. Und zwar zu leben, zu genießen. Aus vollen Zügen das Leben zu genießen. Nicht nur Pflichterfüllung, das kommt automatisch, die Pflichterfüllung. Die meisten Menschen, die sind mit Verboten aufgewachsen, mit Drohungen. Wenn du nicht lieb bist, kommst du in die Hölle. Anständig benehmen und dann kommst du in die christliche Gemeinde, in die christliche Kirche, und dann das Erste kriegst du eine ganze Liste von Geboten, die 10 Gebote, das reicht dir doch eigentlich, wenn du die 10 Gebote hast. Aber dann kommen noch 100 andere. Die Juden haben über 600 Gebote. Also, Sabbatgebote, welche Gebote auch immer. Die Wahrheit ist, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Aber die meisten kennen die Wahrheit nicht, wissen nicht, was die Wahrheit ist. Und deshalb können sie auch nie richtig frei werden. Und deshalb wird man betrogen und manipuliert, weil man die Wahrheit nicht kennt. Die Wahrheit ist es, was uns frei macht. Viele leben unter verlogenen Verhältnissen. Die wissen nicht, was normal ist, was Gott gewollt ist, was natürlich ist, was die Natur schon allein lehrt und die Natur uns vorgibt. Die orientieren sich nach irgendwelchen Blindenleitern. Sie stimmen nicht einmal mit dem normalen Leben überein, die meisten Leute. Ich denke nur die Pharisäer im Hochsommer mit Hut und Mantel, Pelzmantel und laufen die durch die Gegend und was weiß ich alles. Schau doch diese Juden an. Schau die Religiösen an. Sie stimmen nicht einmal mit dem normalen Leben überein, mit dem Rhythmus des Lebens. Die meisten Leute leben, die meisten Christen jetzt auch, meine ich insbesondere, ich spreche zu Christen insbesondere, ein überspanntes Leben. Sie leben von übertriebenen Erwartungen. Also ich muss, beim Kommunismus musst du, aber nicht beim Heiland. Beim Heiland du darfst. Das ist das Schöne dabei, beim Heiland ich darf, ich muss nichts. Er sagt, wer mir nachfolgen will, also es ist mein freier Wille und Gott hat mir einen freien Willen gegeben und gibt uns die Willensfreiheit. So viele Menschen überfordern ihre Seele, geben ihre Seele nicht das, was die Seele möchte, aufgrund ihrer falschen Informationen und Einstellungen und Vorstellungen und ja. Und deshalb, sie merken, ich kann das nicht. Das, was Gott von mir heute erwartet, kann ich unmöglich erfüllen. Und deshalb scheitern sie und verzweifeln sie und verzagen sie und geben dann nach kurzer Zeit ihren Glaubensweg auf. Und besonders durch die vielen Verbote bekommen sie nachher auch noch eine ganze Menge Komplexe, Angstkomplexe. Gott ist hinter mir her. Gott ist dieser Richter. Ich muss vor dem Thron Gottes erscheinen und über jedes Wort, über jeden Gedanken, jeden Bissen Rechenschaft ablegen, was wieder zu viel oder zu wenig war. Verbote ist ein verkürztes Evangelium. Verstümmelt die Menschen, macht sie unnatürlich und seelisch krank. Das ist also verkürztes Evangelium. Und das gab es schon in Galatien, also bei den Galatern. Paulus schreibt, wer hat euch aufgehalten? Wer hat euch verhindert? Wer hat was nebenbei so reingeführt? Und vor allem, da kamen welche mit Beschneidung und dann, ihr sollt den Sabbat halten, ihr sollt dieses halten und ihr sollt jenes halten. Mit lauter Vorschriften. Also ihr seid keine vollkommenen Christen, solange ihr das nicht macht, dem euch enthaltet oder jenem euch enthaltet. Die Seele wird so viel vorenthalten, was Gott eigentlich will, dass die Seele hat. Gott will, dass du dich freust. Und wir werden heute Prediger, das Buch Prediger vom Salomo anschauen. Kannst schon langsam gucken, wo das ist bei dir in der Bibel. Da kommt Hiob, da kommen Psalmen und dann kommen Sprüche und dann kommt Prediger. Nur so nebenbei, damit du auch die richtige Seite aufschlägst. Wir werden da durchgehen, denn gerade dort ist so viel Evangelium drin. Genieße dein Leben. Deine Seele schreit nach Gott und sagt, ist das wirklich Gott, was mir von der Kirche vorgegaukelt und vorgepredigt wird? Du schreist nach Freiheit, aber du wirst mehr und mehr in die Enge und am Schluss hast du Asthma und kriegst nicht einmal richtig Luft. Das ist das Endergebnis von deinen seelischen Defiziten. Deine Seele schreit nach Liebe, nach Geist. Deine Seele will leben. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist also Evangelium. Deine seelischen Leiden entstehen durch den Geist der Unterdrückung. So viele Christen unterdrücken, sprechen nicht aus, trauen sich nicht auszusprechen. Das darfst du nicht. Wenn du das sagst, bist du out. Wenn du dich outest und bekennst, du, ich habe Visionen, ich habe Träume, nachts höre ich Stimmen, Gott redet zu mir. Sag das einem normalen Katholiken oder Protestanten oder einem Baptistenpastor, da wirst du gleich kopfüber aus der Gemeinde rausgeschmissen. Ich habe Visionen, also ich habe Bilder, ich sehe biblische Geschichten, ich erlebe Gott zu Hause in meiner Kammer. Und du wirst merken, was die dann von dir halten. Die sagen, du spinnst und du bist reif für die Klapsmühle. Und so viele aufrichtige, ehrliche Christen sind in der Klapsmühle, weil sie mit den Dingen nicht umgehen können. Die denken, ich spinne. Und daraus entwickeln sich nachher die ganzen Dämonen, der stumme Geist, pscht, niemand was sagen, durch den Geist der Unterdrückung. Oder sogar in der Synagoge, da haben wir eine Frau, wo Jesus heilt. Jesus hat diese Leute befreit. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen, mit dem krummen Geist. Auch sie ist eine Tochter Abrahams und sie soll aufrecht stehen und sie soll ehrlich zu sich selber sein und sie soll selbst sein. Der sprachlose Geist, der stumme Geist, der taube Geist, das darfst du dir nicht anhören. Diese Musik, diese Predigt oder diese Gedanken, du darfst das nicht lesen, das ist vom Teufel alles. Und du siehst, du wirst dann unterdrückt und du, vielleicht steckt dort mehr Wahrheit drin, als du glaubst. Also das sind Heiden, das sind Moslems, das sind Buddhisten, das sind Hindus, das sind Katholiken, das sind Protestanten. Psst, Vorsicht. Kommt dieser taube Geist, stumme Geist, blinde Geist, da hast du nur noch Scheuklappen und rennst durch die Gegend mit Scheuklappen. Und das ist die Tragödie der meisten Christen in den christlichen Kreisen. Schau an, ich bin schon 40 Jahre im Dienst und ich weiß, wovon ich spreche. Die meisten Christen laufen mit Scheuklappen herum. Das darf ich nicht, ich darf nicht neben rausschauen und neben raus. Du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Und vielleicht hat es dort mehr Wahrheit, als du was glaubst. Und vielleicht hat er etwas, was du unbedingt nötig hättest. Und es wäre schön, und du sagst, wenn ich nur könnte, so wie die oder wie der, diese Freiheit soll es einfach sich rausnehmen, sagen und denken und lesen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Du sollst dein Leben genießen. Aber es frommt mich nicht alles. Es bessert mich nicht alles. Es dient nicht zu meiner Auferbauung. Manches zerstört mich. Und deshalb würde ich also kein Gift nehmen. Aber Gift ist als Medizin in richtig dosiert sehr nützlich und sehr wichtig. Und alles, was du als Medikamente einnimmst, ist Gift, richtig dosiert. Ganz ehrlich. So, der blinde Geist, der lahme Geist, da darfst du nicht hingehen. Also bitte setzt du ja nicht den Fuß über die Schwelle, du bist du verloren. Also diese Warnungen, also lauter Verbote und daraus entstehen alle Dämonen. Und dann hast du Angst, dich damit zu beschäftigen. Und dann landest du dann irgendwo, wo du gar nicht landen solltest. Ganz besonders sensible, empfindsame Menschen. Andere, die so Stoffen sind, denen macht das nichts aus. Aber Menschen, die ein bisschen sensibel sind, empfindsam sind, etwas fühlen, die haben da große Probleme. Und vor allem ihre Seele leidet darunter. Da entstehen falsche und ungesunde Erwartungen. Man will ja Gott gefallen und kann man es nicht, verstehst du? Die Messlatte wird so hoch gesetzt. Das falsche Evangelium. Die Messlatte wird so hoch gesetzt, also du kannst das gar nicht mehr. Also die Pharisäer, die konnten selbst nicht einmal das erfüllen. Die 10 Gebote, schon allein die 10 Gebote konnte kein Mensch halten, weil die von Engeln den Menschen gegeben worden sind. Das ist keine menschliche Erfindung. Und deshalb, nicht einmal Moses, der selbst die Gebote halten konnte, den Volk gebracht hat, selbst der hat 6-mal die Gebote übertreten. Und dann willst du und will ich auch herkommen und die Gebote Gottes erfüllen. Die Messlatte ist sehr hoch. Wir sind alles, was wir sind, allein aus Gnaden. Und deshalb das Leben zu genießen, Herr, heißt es, die Gnade Gottes richtig zu begreifen. Was ist die Gnade? Du willst das Gute, aber du schaffst nicht. Römer 7. Ich will, aber ich kann es nicht. Und das, was ich nicht will, mache ich laufend. Und du stehst dann ständig als Versager da, machst die Vorwürfe und frisst dich selber innerlich auf. Dann beißt du die Fingernägel am Schluss und dann hakst auf die anderen rum. Gerade das Unterdrücken ist in christlichen Kreisen sehr weit verbreitet. Und da kommt gleich der Verdacht, also sobald jemand etwas mehr isst, mehr tut, mehr liest, sich mehr Freiheiten rausnimmt, wird er gleich als Ketzer abgestempelt. Aber du weißt, die Wahrheit ist da irgendwo. Die Wahrheit liegt dazwischen und ich muss die Wahrheit rausfinden. Und da entstehen dann sehr viele seelische Verletzungen durch die Unterdrückung. Du hast eine Ahnung, eine Vermutung. Gott hat zu mir geredet. Aber nein, das war nicht der Herr, das war der Teufel. Das nachts oder ein Dämon ist dir erschienen. Oder als ich den Heiligen Geist empfing, sagte mir der Pastor, das ist ein Geist von unten, vom Teufel. Verstehst du, der Heilige Geist, wenn du in Zungen redest, ist bei den meisten Evangelikalen ein Geist von unten. Und diese Komplexe, sie haben selber das nicht und anderen gönnen es nicht. Und wenn jemand anders hat, dann hat er einen Dämon. Und so ist permanent in den evangelikalen Kreisen das verbreitet. Nirgendwo gibt es mehr Verbotsschilder als bei den Frommen. Und nirgendwo ist die Frust auch im geistlichen Leben so groß wie bei den Frommen. Wenn du von der Welt ins Reich Gottes kommst, bist du so happy und sagst Halleluja. Aber dann kommst du in Kreise, da darfst du kein Halleluja sagen. Da fällst du negativ auf. Also mit dir, das ist bestimmt so ein Pfingster, Charismatiker, so Ausgeflippter. Bei dem stimmt was nicht. Also, dass der immer zu allem und überall Halleluja sagen muss. Und du siehst schon, bist du abgestempelt. Und keiner möchte abgestempelt werden. Deshalb verhältst du dich ruhig und unterdrückst und sagst Halleluja. Und schluckst dein Halleluja runter. Anstatt dass du laut sagst, preis dem Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Oder dir wärst zum Heulen. Sag mir die Gemeinde, die Kreise, sag die Gruppe, die Christen, wo du deine Gefühle laufen lassen kannst. Verstehst du, wenn du weinst, dann heißt es, dann sollen andere mit dir mitweinen. Wenn du lachst, sollen andere mit dir mitlachen. Und da steht nichts von Gefühle unterdrücken. Da heißt es, die Gefühle laufen lassen. Die Gefühle müssen kontrolliert werden, gewiss. Du kannst nicht den ganzen Tag heulen und du kannst nicht den ganzen Tag lachen. Aber wir haben Zeiten, wo wir lachen und unser Mund voll Lachen sein wird, wenn die Erlösten heimkommen und wenn es Richtung Heimat geht, dann lachen sie und sagen Halleluja, jetzt geht's vorwärts und du hast Schmerzen, du hast Leid und so weiter. Und sogar wenn wir beten, der Heilige Geist vertritt uns mit einem Seufzen. Das hat etwas mit Gefühl zu tun vor dem Thron Gottes. Also vergiss den ganzen evangelikale, die ganzen evangelikalen Verbotsschilder. Auch Seufzen, verstehst du, wenn du betest, wenn du kein Wort rausbringst und du überhaupt nichts sagen kannst, du weißt gar nicht, was du eigentlich sagen möchtest, dann meistens, dann, wenn du nichts zu sagen weißt, weißt du am allermeisten, Gott was zu sagen. Denn der Heilige Geist betet dann durch dich. Verboten, nicht erlaubt, nichts für Christen und nichts für dich. Und deshalb, viele brauchen zuerst einmal, bevor sie anfangen, richtig das Leben zu genießen, innere Heilung. Und zwar, sie müssen die ganzen religiösen Tabus brechen. Das ist ganz wichtig, die ganzen religiösen Tabus, die ganzen menschlichen Begrenzungen, aus denen musst du rausbrechen. Du musst es alles abschütteln. Du musst Gott gefallen und nicht Menschen. Und du musst dir selbst gefallen und nicht den anderen. Das ist so wichtig. Du musst satt werden, nicht die anderen. Du musst glücklich werden, nicht die anderen. Du musst frei werden, nicht die anderen. Du musst ein Original Gottes werden. Das ist, was Gott wollte von dir. Und du darfst ruhig aus der Reihe tanzen, damit du Karriere machst. Ich denke an Tina Turner, sie hat in einem kleinen Gemeindechor, Kirchenchor gesungen und dann kommt die Chorleiterin und sagt, Mädchen, du kannst nicht singen, du hast keine Stimme, da nur gekrächzt und daneben gesungen. Aber was ist dir geworden, was ist der Kirchenchor geworden? Verstehst du und so weiter. Du kannst Karriere machen, wenn du original wirst. Du kannst dich richtig entfalten, wenn du original wirst. Und das ist, was der Teufel verhindern wollte und möchte, dass Menschen Originale werden. Du wirst gleich rausgeschmissen und davor haben viele Angst. Du musst also von den gesetzlichen Vorschriften dich lösen, von der ganzen Beschneidungsreligion, welcher Form auch immer, anpassen. Weißt du, manche Leute können es nicht anpassen, manche sind Solisten und manche sind keine Chorleute, die können im Chor nicht singen und die haben im Chor nichts zu suchen. Und manche müssen als Einzelgänger, Gott hat manche als Einzelgänger berufen, Gott hat manche als Märtyrer berufen, Gott hat manche als, ja, als einfach stille im Lande berufen, auch die gehören dazu. Die fallen gar nicht auf die Reihe. Und du musst nicht mit irgendjemand mithalten, du musst du sein. Wenn Gott dich als Schnecke geschaffen hat, bleib eine Schnecke. Und wenn Gott dich als eine Antilope gemacht hat, dann sei eine Antilope. Und versuch nicht mit der Schnecke mitzuhalten. Du kriegst einen Herzinfarkt. Oder drehst durch. Und weißt du, gerade diese Unterdrückungen, die bringen seelische Verletzungen. Du weißt die Wahrheit. Du weißt ganz genau, das ist nicht wahr, was da gesagt wird. Du weißt ganz genau, das ist nicht korrekt. Du weißt, so steht es nicht in meiner Bibel. Und es wird geduldet, diese Lüge oder dieser Trend oder das Gehabe das und so weiter. Und die Wahrheit weiß, was die Seele ist. Oder die Seele weiß, was die Wahrheit ist. So, die Seele weiß, was die Wahrheit ist. Und wir haben die Wahrheit in der Seele. Und sie kennt. Die Seele kennt die Wahrheit. Und wenn du die unterdrückst, wer da weiß, Gutes zu tun, dem wird es Sünde. So steht es in der Heiligen Schrift. Viele Verletzungen kommen auch daher. Ich will zuerst mal das Umfeld ein bisschen aufarbeiten, bevor du anfängst, das Leben zu genießen. Viele Verletzungen kommen auch daher, weil man geistlich verheizt worden ist. Missbraucht. Ausgenützt oder überfordert. Und die Ursache liegt nicht bei den anderen, die Ursache liegt bei dir, weil du nicht rechtzeitig Nein sagen konntest. Oder Stopp. Und du hast es vernachlässigt, das Nein zu sagen und die Prioritäten falsch in deinem Leben gesetzt und deshalb kommt dieser geistige Missbrauch. Deshalb kannst du das Leben nicht genießen, weil du einmal nicht Nein gesagt hast, wirst du auch zweites Mal und drittes Mal und viertes Mal nicht Nein sagen können. Wenn du einmal den kleinen Finger gibst mit einer Sache, dich einlässt und Kompromisse machst und Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Aber du merkst, das ist nichts für mich, dann solltest du aussteigen. Und wenn du merkst, das ist nicht meine Art, als Schnecke oder als Antilope zu leben, und so weiter, je nachdem, was es ist, dann solltest du dich entscheiden, was bin ich eigentlich? Und bevor du anfängst, das Leben zu genießen, finde deine Identität. Wer bist du? Und manche Leute möchten da etwas Besonderes sein. Und Johannes der Täufer war ehrlich, als er mal gefragt hat, wer bist du? Bist du Moses? Bist du Elia? Bist du ein Prophet? Wer bist du? Bist du der Messias vielleicht? Nein, ich bin nur eine Stimme eines Predigers, der dem Herrn den Weg bereitet. Finde deine Identität. Und du wirst dich überfordern, dich kaputt machen, dich zerstören, dich ruinieren, wenn du irgendjemand anders sein möchtest. Elia oder Jeremia oder Moses und so weiter. Versuch nicht irgendjemand zu sein, versuche du zu sein, damit du richtig leben kannst. Also das ist der Einstieg. Verbote sind keine guten Nachrichten. Oder du musst so sein wie Bruder sowieso und Schwester sowieso. Versuch nicht irgendjemand nachzuäffen. Wir sind nicht als Affen von Gott berufen, sondern als Originale, als Menschen, aus Fleisch und Blut, denen Gott seinen Geist gegeben hat. So viele Folgen, Lügen und Halbwahrheiten und einem perversen Evangelium, einem sadistischen Evangelium. Du quälst dich mit der Antilope als Schnecke mitzuhalten. Und kein Wunder, dass du krank wirst, weil du es nicht schaffst. Schaffst nicht. Und dann glaubst du am Schluss sogar, Gott ist schuld und mir gönnst du nicht. Und dann denkst du, Gott ist böse auf mich, weil ich nicht so bin wie der und die. Weil du nicht in dieses Format von denen passt. Du hast ein anderes Format. Gott hat klein und groß, Gott hat Gefäße zu ehren und zu unehren. Oder du sagst, Gott mag mich nicht, weil ich anders bin wie die anderen. Weißt du, die 10 Gebote, die meisten Leute haben keine Ahnung, was die 10 Gebote sind. Die 10 Gebote fangen mit dem Satz an, der Mensch, der unter Gott ist, lügt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, bricht nicht die Ehe. Der Mensch, der unter Gott steht, und das ist der Einstieg für ein sinnerfülltes Leben, der Mensch, der unter Gott steht. Stehst du, stehe ich, stehen wir unter Gott? Der Mensch, der unter Gott steht, der lebt richtig. Der hat keine anderen Götter. Der begehrt nicht, was dem anderen gehört. Der Mensch, der unter Gott steht, der heiligt den Sabbat, den Tag des Herrn. Der geht in die Ruhe Gottes ein. Und er beginnt ein freies Leben. Er ist nicht mehr im Diensthause Pharaos. Er ist nicht mehr ein Sklave. Der Mensch, der unter Gott steht, steht unter der Herrschaft Gottes, lebt ein anderes Leben. Damit fangen die 10 Gebote an. Und dann kannst du die Gebote auch halten, dieses Spielen. Dann ich stehe unter Gott, ich stehe in Verantwortung vor Gott. Und was ich lebe, das lebe ich jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir oder Gott lebt in mir. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er spricht von den Pharisäern, die den Leuten so ein Joch aufgeladen haben. Und sagt, nehmt mein Joch, lasst doch ihr Joch, lasst doch die abquälen, wenn die wollen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Nehmt mein Joch und folgt mir nach. Lasst sie tragen, wenn sie es wollen, aber tragt nicht ihr Joch. Du bist krank, verletzt und verstümmelt. Deshalb dieser taube, blinde, lahme Geist. Das sind alles Auswirkungen auf den Körper, auf die Seele. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht, weil du ein fremdes Joch schleppst und ziehst. Die Pharisäer haben sich gegenseitig selbst zerfleischt. Einer wollte besser sein als der andere. Und die wollten öffentlich gesehen werden. Die wollten was scheinen, was sie nicht waren. Sie haben einen Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft fehlte ihnen. Und daher kommen die ganzen seelischen Verletzungen, die Missverständnisse, weil der Heilige Geist nicht da ist. Weißt du, wenn Satzungen, Verordnungen, Regeln, Verbote kommen und unser geistliches Leben besteht aus Gebote und nicht Verbote. Wenn der Heilige Geist nicht da ist, hast du nur noch rote Lichter überall. Alles verboten. Kannst nicht mal über die Straßen rüber. Da verstehst du die Bibel falsch. Und weil du falsch programmiert bist, falsche Vorzeichen in deinem Leben hast, lebst du auch falsch. Hast nur eine fromme Theorie ohne den Heiligen Geist. Und die Missverständnisse sind wie Pfeile, die unsere Seele dann verletzen. Wir verstehen Gott nicht. Und deshalb, du kannst dein Leben nur genießen, wenn du Gott verstehst. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde, weil sie Gott nicht erkennen. Und ohne den Heiligen Geist können wir Gott nicht erkennen. Wir verstehen die Führung Gottes nicht. Wir setzen die Zeichen falsch oder deuten die Zeichen falsch, was Gott geredet hat. Dann dramatisieren wir alles. Übertreiben alles, überspannen alles, anstatt liegen zu lassen, nehmen alles buchstäblich und persönlich, verstehen die Liebe Gottes und mir hast du nichts gegeben. Diese Beleidigung des Vaters, mir hast du nichts gegeben. Wenn du gesund, normal und fröhlich werden willst, musst du den ganzen christlichen Judaismus über Bord werfen. Und nur so kommst du weiter. Tut mir leid, aber das ist weißt du, wo Opfer verlangt werden, wo du was bezahlen musst, wo du etwas wieder gut machen musst oder wo du dich anstrengen musst oder wo du ganz bewusst dir was vorsagen und vorbeten und vorsingen und vorgaukeln musst. Das ist alles pharisäisch, wo du etwas leisten musst. Wir leben aus der Gnade Gottes. Und du kannst das Leben nur genießen, wenn du die Gnade begriffen hast. Paulus sagt, was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden. Ich kann mich gar nicht mehr rühmen. Ich darf mir gar nichts einbilden. Ich kann auch gar nicht mehr stolz sein, außer auf Christus, den Gekreuzigten, der für mich gekreuzigt und auferstanden worden ist. Weißt du, der Kämmerer aus Äthiopien, der kam nach Jerusalem, wollte Gott kennenlernen, wollte Gott begegnen und kauft sich das Jesaja-Buch und liest und forscht. In Jerusalem findet er nicht das, was er sucht. Und dann kommt der Philippus und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und sagt, wie kannst du nicht verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann kommt dieser Philippus auf den Wagen und erklärt, das ist Jesus. Mann, das ist Jesus. Und wenn du Jesus hast, dann sind deine Schmerzen geheilt, dann sind deine Sünden vergeben, dann ist das Leben mit Gott in Ordnung. Das ist Jesus. Und dann die nächste Frage ist, was muss ich tun? Wie geht's weiter? Da ist Wasser, lass dich taufen. Das ist die Antwort. Und von ihm heißt es, und er zog seine Straße fröhlich, nicht depressiv und nicht mühselig. Er zog seine Straße fröhlich weiter. Gottes Kinder, wenn die Gott richtig und anständig begegnet sind, ziehen die ihre Straße fröhlich weiter. Und denen brauchst du nicht mehr erklären, wie es weitergeht. Da ist kein Bischof dem nachgelaufen, kein Apostel nachgefahren. Der Kämmerer wusste ganz genau, wie es weitergeht. Bis heute haben wir die äthiopische Kirche in Äthiopien. Bis heute. Und wir haben Jesus und Moses. Warum? Weil er Jesus begriffen hat. Und wer Jesus einmal richtig begriffen hat, der zieht fröhlich seine Straße weiter. Und sobald da so ein Jude kommt und erzählt, du musst dich beschneiden lassen, du musst den Sabbat halten, du musst das und so weiter, dann fällt er wieder zurück in seine alte Tradition, in Formalismus und Traditionalismus und was sonst noch alles ist. Das ist, weißt du, und gut, Gott sei Dank, dass keiner nachgelaufen ist, dass er seine Straße allein fröhlich weitergezogen ist. Du kannst ein glückliches, gesegnetes Leben leben, wenn du allein weiterziehst, ohne der frommen Religion. Du brauchst Brüder und Schwestern in Christus, und wie Philippus, vom Heiligen Geist geleitete Menschen, die sagen dir, wo es lang geht, und wenn du einmal dieses Aha-Erlebnis hast, und wenn du einmal etwas kannst, dann kannst du es. Und wenn du einmal was bist, dann bist du. Und wenn du einmal was begriffen hast, hast du begriffen. Es können dir keine 1000 Menschen, die mir was nehmen. Aber du brauchst diese Befreiung. Du hast das Buch und du hast Jesus und den Heiligen Geist. Du hast die Bibel, du hast Jesus und den Heiligen Geist. Und jetzt fang das Leben an zu genießen. Als der Herr Jesus seine Mission begann, Jesus kam zweimal in den Tempel und hat den Tempel durchgeputzt, alles rausgeschmissen, muss vorstellen, aus einer heiligen Stätte. Er hat die ganzen Geschäftsleute rausgeschmissen. Weißt du, der Tempel ist nichts für Geschäftsleute. Der Tempel ist für Priester und Propheten und Kinder Gottes. Und für Offenbarungen, für das Wort Gottes. Er schmiss alles raus. Auch wenn es seinem guten Zweck die Sache diente, zur Opferung. Er hat sogar die Taubentische umgeworfen und die Schafe auseinandergesprengt. Und das war unser Herr Jesus, der liebe Heiland. Was der für ein Durcheinander in der Kirche und im Tempel damals angerichtet hat, gute Nacht, und das gleich zweimal. Am Anfang seines Dienstes oder seines Lebens und am Ende. Den ganzen religiösen Basar aufgelöst. Weißt du, die haben die Opfer vermarktet und Opfer verkauft und daraus Kapital geschlagen aus den Sünden der Leute. Fang an, das Leben zu genießen und lass nicht aus deinen Sünden Kapital schlagen. Was hast du getan? Wie oft hast du getan? Und so weiter, damit man dann nachher die Leute durch die Ohren beichtet und, damit man die Leute so nachher richtig austricksen kann. Das hat die Kirche gemacht, Jahrhunderte hindurch. Ohrenbeichte. Was glaubst du, warum die Ohrenbeichte eingeführt haben? Um die Leute zu verarschen, auf Deutsch gesagt. Und auszuspielen. Die haben von denen was gewusst und von denen was gewusst. Und jetzt konnten sie sich selbst ihre eigene Mitte, ihre eigene Meinung bilden. Und dann Kriege manipulieren, je nachdem. Deshalb wollten ganz besonders die Jesuiten, wollten Beichtväter der Könige und der Herren und der Fürsten und Gewaltigen sein. Nur nebenbei. Jesus hat also die ganzen Händler rausgeworfen, das aufgelöst und sagt, jetzt bin ich da. Und ich bin das Opfer, ich bin der Priester, ich bin jetzt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser Gedanke, fang an dein Leben zu genießen mit Jesus. Ich habe das Kreuz überwunden. Ich habe den Frommen die Stirn geboten damals. Ich habe sie ignoriert und sie stehen gelassen. Und ich habe was ganz Neues angefangen jetzt hier, vor 2000 Jahren. Und jetzt bist du dabei, den Weg Jesu zu gehen, genau das Gleiche zu überwinden und dich genau von dem Gleichen zu lösen, wovon sich Jesus auch gelöst hat. Und sobald du anfängst, so zu leben wie Jesus, wirst du auch die gleichen Feinde haben, die Jesus hatte, die gleichen Probleme haben, die Jesus hatte, aber auch die gleichen Siege und Erfolge, die er hatte. In 1. Korinther 6, Vers 19, da heißt es, du gehörst jetzt nicht mehr dir selbst. Du gehörst jetzt nicht mehr. Wir haben das Thema, du sollst dein Leben genießen. Aber ich will nur den Einstieg noch dazu benutzen. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Du bist für einen sehr hohen Preis freigekauft und losgekauft von diesem Fluch dieser Welt. Jesus hat dein Leben, deine Sünden abgekauft, aber er hat auch deine Verletzungen abgekauft, deine Probleme mitgekauft, deine Fehler mitgekauft, deine Schulden, deine geistige, religiöse Schulden und ja, persönliche Schulden, seelische Schulden, alle Schulden auf sich genommen, deine Sorgen aufgekauft. Er hat alles aufgekauft. Also indem er dich gekauft hat, hat er das ganze Paket, das ganze Bündel, das du mitschleppst, mitgekauft. Du bist erlöst. Deine Ängste hat er mitgekauft. Deine Schwachheiten mitgekauft. Deine Bedenken mitgekauft. Das sind alle mitgekauft worden. Jetzt bist du ein Eigentum des Herrn. Wenn du jetzt unter Gott stehst, beginnst du ein anderes Leben. Du bist abgekauft von dieser Welt, bist erlöst und halte dich dafür, dass du es so bist. Und zieh deine Straße fröhlich weiter. Lass dir nicht Traurigkeit einsuggerieren. Freude, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Sieg, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Und Gottes Wort sagt, erfreu dich des Lebens. Immer wieder, wie ein roter Faden, erfreu dich des Lebens. Und das, wenn du Prediger aufgeschlagen hast, Kapitel 2, Vers 24, ob einer essen oder trinken kann und genießen, was er sich erarbeitet hat, dieses Glück hängt nicht von ihm selber ab. Ihr seid ja Gottes Eigentum, wisst ihr ja? Habe ich ja vorgelesen. Es hängt nicht von ihm ab, er hat sich nicht erarbeitet, aber von ihm selber. Das ist ein Geschenk Gottes. Denn wer hat zu essen oder Grund zur Freude ohne ihn? Also ohne Gott kannst du dich gar nicht freuen. Du bist jetzt ein Eigentum Gottes. Also, freu dich. Prediger 3, Vers 12. Wir werden eine ganze Menge Prediger im Prediger rumblättern. Also kannst du es notieren, Vers 12, Prediger 3. Ich war, und das ist natürlich Salomo, er hatte Lebenserfahrung gehabt. War ein sehr weiser Mann, der das geschrieben hat hier. Hat sehr viel Lehrgeld bezahlt, auch sehr viele Dummheiten gemacht. Ich muss vorstellen, 900 Frauen. Puh. Also wenn er nicht wusste, was Sex und Liebe und Ehe ist, einen ganzen Harem hat er gehabt. Also er kannte die Menschen, konnte manipulieren. Er hat das Leben gehabt im Palast. Keiner war Salomo. Sogar Jesus sagt, nicht einmal die Lilien auf dem Felde waren so bekleidet wie Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit. Und hier ist mehr als Salomo, also als Jesus, der nachher redet und predigt. Also, aber er hat dieses Prediger beeinflusst und geschrieben. Und da war hier Kapitel 3, Vers 12 und 13, er sagt, ich war zu der Erkenntnis gekommen, das Einzige, was der Mensch zu seiner Freude tun kann, dass sein Leben genießt, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, das alles verdankt er der Güte Gottes. Also das Leben genießen hängt damit zusammen, dass du alles der Güte und Gnade Gottes bewusst verdankst. Das ist eine Erkenntnis. Ich verdanke alles Gott. Ich als Salomo, habe kein Recht hier auf dem Thron zu sitzen. Ich bin ein Bastard. Ein Kind, ja, aus komischen Verbindungen da, durch den Ehebruch und so weiter, was da kam, das zweite Kind. Eigentlich habe ich kein Recht hier zu sitzen, aber was weiß ich, dank der Güte Gottes, dank der Gnade Gottes, dank, ja, dass Gott gute Gedanken mit einem hat, ich bin hier, ich verdanke alles der Güte Gottes. Eigentlich sollte Absalom König sein, deshalb gab es die große Spannungen in der Familie Davids damals. Aber Gott hat es anders gewollt. Ich verdanke hier der Güte Gottes. Du verdankst jetzt alles, was du bist, nicht deines Verdienstes, nicht deiner Abstammung, nicht der Liebe der Eltern oder was es auch immer ist. Gott hat das so festgelegt. Fange an, Gott für dein Leben zu danken. Also genieße dein Leben, fange an für dein Leben, egal was es ist, Gott zu danken. Prediger 5, Vers 18. Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen, oder ja, einen Teil oder seinen Teil, das ist eine fragliche Stelle, seinen Teil davon zu genießen, dann soll er dankbar sein und sich über den Erfolg seiner Mühe freuen, denn das ist ein Geschenk Gottes. Wenn du Geld hast, danke Gott. Das ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir in einem Staat leben, wo sozial abgesichert ist und wir haben Hartz IV und so weiter, wir haben Grund zum Danken. Grund zum Danken. Wir haben Krankenkasse und so weiter. Egal, wie die Umstände sind, wir haben Grund zum Danken. Ein Geschenk Gottes. Sei doch froh, dass du nicht in Afrika irgendwo lebst oder irgendwo im Dschungel. Du verdankst Gott unheimlich viel, dass du hier leben kannst. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes und behandle auch dein Leben so dementsprechend als ein Geschenk Gottes. In Prediger 8, Vers 15, darum soll sich der Mensch an der Freude halten, genieße dein Leben, nicht an der Traurigkeit. Der Mensch soll sich an der Freude halten, er soll essen und trinken und sich freuen. Das ist ein Gebot Gottes, das ist für mich Wort Gottes hier. Das ist das Beste, was er unter der Sonne überhaupt bekommen kann, während des kurzen Lebens, das Gott ihm auf dieser Erde schenkt. Er soll sich bei Gott bedanken. Prediger 9, Vers 7 bis 9, darum isst dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Isst dein Brot, trink dein Wein und sei fröhlich dabei. Sei dankbar dabei. Und sie brachen das Brot in den Häusern der Aposteln mit Freuden. Abendmahl, mit Freuden. Weißt du, so viele Leute, wenn sie Abendmahl, da sind sie so tief traurig, erschüttert. Nein, wir sollten mit Freuden. Jesus gibt sein Leben, teilt sein Leben aus, bevor sein Leben genommen wird. Weiter in Prediger 9. Nimm das Leben als ein Fest. So steht es drin. Du sollst das Leben als ein Fest nehmen, als ein Fest gestalten, dein Leben. Du sollst es jeden Tag einen Festtag machen. Und deshalb verstehen wir im Neuen Testament das Wort, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Du sollst, nimm das Leben als ein Fest, trage immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit deiner Frau oder Mann, die du liebst, solange dieses flüchtige Leben dauert, das Gott dir geschenkt hat. Du sollst also auch Sex und Familie und das alles genießen, solange Gott das schenkt, mit deinem Partner, Partnerin. Denn das ist der Lohn für die Mühsal des Lebens. Nütze alle Möglichkeiten, die sich dir bieten, denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem keiner mehr zurückkommt, also jenseits. Wenn du tot bist, ist das zu Ende mit all deinem Tun und Planen, mit aller Einsicht und aller Weisheit, wenn du tot bist. Genieße das Leben. Du siehst also, die Bibel ist total anders, selbst das Alte Testament, das vom Heiligen Geist mit inspiriert ist. In Prediger 11, Vers 8, genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist, auch wenn du noch so viele von diesen Tagen hättest. Denke daran, es kommt die Nacht, die folgt, die ist noch länger als der Tag. Freue dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tue, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Puh, das ist grünes Licht für Sünde. Nein, da steht gleich weiter, muss weiterlesen. Aber vergiss nicht, junger Mann oder junges Mädchen, oder junger oder Mann oder Frau, aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Du kannst machen. Und deshalb, du darfst alles machen, du kannst alles machen. Deshalb sagt Paulus, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich, nicht alles bringt mich zu Gott näher. Aber vergiss nicht, genieße dein Leben. Tu, was dir vor die Augen kommt, was dir Spaß macht, wozu dich deine Augen locken, Augenlust. Aber denk dran, du musst Rechenschaft ablegen. Und er wird von dir Rechenschaft fordern. Halte dir den Ärger von der Seele und Krankheit vom Leib. Das liegt an dir, dass du Ärger und Krankheit von dir fernhältst. Halte dir den Ärger von der Seele und Krankheit von deinem Leib fern. Lass nicht dran. Jugend und dunkles Haar vergehen sehr schnell. Habe ich gemerkt. Merke ich das? Das geht so schnell. Ich kam als schwarzer, dunkler, junger Mann nach Berlin und jetzt bin ich ganz weiß. Kann das Gott dir noch deutlicher hier sagen, als was wir hier gelesen haben? Gebrauche dein Leben richtig. Das sind ganz konkrete Anweisungen. Genieße froh jeden Tag, der dir gegeben ist. Danke Gott auf den Knien für jeden Tag. Das ist der Einstieg für den Genuss des Lebens. Wir sollen alles mit Danksagung empfangen, auch wenn es noch so wenig ist. Nütze alle Möglichkeiten, die sich dir bieten. Mach die Augen auf. Und das Leben geht so schnell vorbei, schneller als du denkst. Es geht so rasend vorbei. Halte dir den Ärger von der Seele und Krankheit vom Leib fern. Reg dich nicht über Sachen auf, die dich nicht angehen. Steck nicht überall deine Nase rein. Das ist nicht zum Genuss des Lebens. Halt dich von Streithammeln fort. Lass dich nicht auf alle möglichen Händels rein und sag, das interessiert mich, und dann bist du plötzlich mit involviert und hineingezogen. Halte die Krankheit fern. Das heißt, ich gebe dich nicht mit alles möglichen Seuchen und ab und alles, was unterdrückt. Nein, entspann dich. Das Einzige, was Sorgen verändern können, das ist deine Gesundheit. Sorgen, die zerstören deine Gesundheit. Deshalb halte Krankheit fern von deinem Leib. Tu, was dir Spaß macht. Weißt du, wo du Freude hast? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Fang an, das Leben zu einem Fest zu machen. Der Herr sei gepriesen. In jeder Situation soll Gott gepriesen sein. Mach aus deinem Leben ein Fest. Gib deinem jeden Tag so einen Namenstag. Die Katholiken tun das jeden Tag so, irgendeinen Namen. Tag der Freude, Tag des Sieges, Tag der Herrlichkeit und abends, Abend der Herrlichkeit. Gib den Tagen einen Namen. Du solltest jeden Tag irgendeinen Anlass haben, um zu feiern. Die Bibel sagt, dass die Erlösten, selbst wenn sie durchs Jammertal gehen, sie machen überall Brunnen. Die finden überall Wasser. Wir gehen, das Leben ist wie ein Jammertal. Aber du solltest mutig sein und überall wirst du, wenn du tief genug gräbst, auf Grundwasser stoßen. Sie machen überall Brunnen. Sie gehen durch die Einöde, sie gehen durch die Steppe, sie gehen durch die Wüste und sie machen überall Brunnen. Das Leben ist so vergänglich wie ein Wind, fegt drüber hinweg und es ist vorbei. Ist eitel und nichtig, so wie die Jahreszeiten, wenn du den Prediger weiterliest, ich habe nicht die Zeit dazu. Und für alles gibt Gott uns eine Anleitung. Du musst nur die Bibel lesen, ehrlich lesen, aufrichtig lesen, nicht mit den Augen der Religion oder deinen Augen oder deiner Vorstellung, sondern Herr, rede zu mir, zeig mir, was ist das Geheimnis des Lebens. Und immer wieder heißt es in der Bibel, freu dich des Lebens. Das Leben ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Und du sagst, ich habe keine Gaben. Doch, du hast das Leben. Du bist ein Charismatiker, ein Beschenkter. Du hast das Leben, jetzt musst du nur noch richtig leben. Und dazu darfst du dich nicht dumm stellen. Fang an. Und ich sage dir, ohne Gott ist dein Leben bedeutungslos. Umsonst und zwecklos. Aber lass Gott jetzt in dein Leben hinein und fang an, Gott mit einzuplanen. Und mir hast du das nicht gegeben. Der Vater sagt, alles, was meines ist, auch dein. Fang an, von dem Reichtum und der Fülle Gottes zu leben. Bereiche dein Leben mit dem Reichtum Gottes. Gott ist ein Schöpfer. Alles, was wir haben, kommt ja von ihm. Und in der Bibel habe ich gelesen, Tote genießen nichts mehr. Denen schmeckt nichts mehr. Die wollen auch nichts mehr. Das ist ein Geheimnis im Prediger. Das ist ein Geheimnis im Prediger. Und da wird immer erzählt, der Tod, das kommt über alle, alle müssen sterben. Das heißt also, die Natur ist stärker als der Mensch. Und jetzt halte den Gedanken fest, die Natur ist stärker als der Mensch. Und der Mensch ist geschaffen von Gott, den Kampf gegen die Natur aufzunehmen. Steht im Wettlauf mit der Natur. Prediger 1, Vers 3 bis 11 zeigt das. Dieser ewige Kreislauf der Natur. Und wir stecken alle mit in diesem ewigen Kreislauf der Natur. Der kann nicht gestoppt werden, kann nicht rückgängig gemacht werden. Es geht immer vorwärts, du wächst, wirst erwachsen, alt und tot. Das ist der Wettlauf mit der Natur, ist immer fortschreitend, gibt kein Zurück, kein Rückwärtsgang. Du gehst immer voraus, Vers 11, 1. Kapitel Prediger 1, Vers 11. Alles geht vorbei, alles wird vergessen. Und die Natur ist wie ein Laufwerk, eine Realität. Und wir stehen mittendrin in diesem Lebenskampf. Und jetzt heißt, gewinn der Natur die besten Seiten ab. Gott will, dass du lebst, dass du nicht verzweifelst. Du siehst, es vergeht alles, alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es gibt Dinge, die du nicht ändern kannst. Und ich sage immer, für die Dinge, die ich nicht ändern kann, die lasse ich bleiben. die interessieren mich auch gar nicht. Prediger 1, Vers 15, da heißt es, Krummes kann nicht gerade werden, weil was nicht da ist, kann man nicht zählen. Also, kümmere dich nicht. Auf Deutsch gesagt, lass das Krumme krumm und wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Oder Prediger 7, Vers 13, aber vergiss nicht, dass es bei allem auf Gottes Tun ankommt. Wer kann gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Lass es bleiben, kümmere dich nicht. Was krumm ist, ist krumm. Und reg dich nicht auf. Und versuch nicht das, was Gott krumm gemacht hat, gerade zu biegen. Und was er gerade gemacht hat, krumm zu machen. Gott legt uns da ein Leben fest, wie unser Leben aussieht und aussehen sollte. Deshalb verbietet Gott, sich festzulegen. Also viele Leute legen sich fest. Er verbietet die Festlegung in deinem Leben. Du sollst flexibel bleiben. Leg dich nicht fest. Denn Gott hat dein Leben bereits festgelegt. Also entweder du oder Gott. Jetzt solltest du aber aus dem Festgelegten, was Gott festgelegt hat, das Beste draus machen. Versuch nicht, das Krumme zu ändern oder das, was nicht da ist, zu zählen. Wir sollen uns mit den Gesetzen der Natur arrangieren. Aus den Gesetzen der Natur lernen. Also der Natur etwas abgewinnen. Das ist, was du, wenn du beim Prediger liest, ist ein sehr rationelles Buch. Du sollst die Naturgesetze richtig anwenden, aus der Natur das Beste machen. Das Leben geht weiter, immer weiter, unaufhaltsam, ewiger Kreislauf. Wir sind dazu von Gott bestimmt und wir sind von Gott bestimmt, Verwalter der Natur zu sein. Macht euch die Erde, das heißt also macht euch die Natur untertan. Die Schöpfung. Gott hat die Zeit festgelegt, die Zeit nütze die Zeit und er werft dir die Natur und er werft dir die Naturgesetze. Genieße dein Leben, indem du die Naturgesetze dir unterwirfst. Und wir haben in diesem letzten Jahrhundert haben wir das sehr gut geschaffen und geschafft. Wir Menschen, wir sind in der Entwicklung schon sehr weit vorausgekommen. Der Mensch muss die starken Naturgesetze sich unterwerfen, nicht gegen sie rebellieren. Versuch nicht gegen die Strömung, sondern versuch mit der Strömung zu gehen. Mit der Führung, mit dem Wasser, mit dem Fluss. Und unterwerft dir diesen Dingen. Macht euch die Erde untertan. Das Leben untertan machen, was es auch immer heißt. Das Leben muss dir gehorchen und nicht du dem Leben. Ist schwer, was ich sage, aber es ist wahr. Das Leben muss dir gehorchen. Die Natur muss dir gehorchen. Denn sie ist von Gott bestimmt, dass du sie unterordnest, wie auch immer. Dass du sie kontrollierst, dass du sie in den Griff bekommst. Was mit dir passiert, das bestimmst du. Diese Reaktion, wie reagierst du darauf? Was machst du daraus? Ach, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja. Du kannst Danke sagen. Das Leben wartet auf deine Befehle. Leben und Tod liegt auf der Zunge, in deinem Mund. Kannst du sprechen oder nicht? Du bestimmst deine Nacht, wie du dich liegst. Wir haben über Schlaf neulich gehabt. Du bestimmst, wie du einschläfst und du bestimmst, wie du aufwachst. Und du bestimmst, wo dein Geist hingeht. Jesus am Kreuz hat gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du kannst natürlich auch nicht befehlen. Wenn du deinen Geist niemand befehlst, dann such zuerst mal deinen Geist, wo bleibt, wo die Schwerpunkte sind. Meistens ist mehr Negative das Positive. Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn und er wird dir alles wohl machen. Du kannst also leben oder gelebt werden. Mach aus deinem Leben das Beste. Manche Naturgewalten bekommen wir nie im Griff. Ich möchte also jetzt die ganze Palette ganz kurz streifen, damit niemand sagen kann, jetzt, das ist ein bisschen einseitig gewesen. Genieße, gewinne dein Leben. Mach aus deinem Leben das Optimale, ist mein Thema. Manche Naturgewalten wirst du nie im Griff bekommen, aber du kannst sie berechnen. Du kannst ihnen zuvorkommen. Du weißt, es kommt ein Unwetter, ein Hurrikan. Ein Erdbeben kann man voraussagen heutzutage. Oder andere Katastrophen oder eine Böswilligkeit der Leute. Man kann das voraussagen und man kann sich vom Unwetter in Sicherheit bringen, indem man das berechnet. Es kommt ein Sturm. Natürlich werde ich mich dann den Sturm nicht einsetzen, sondern ich werde alles dicht machen. Je mehr Einsicht und Einblick du in die Natur hast, deshalb ist es auch wichtig, sich nicht nur mit Gott zu beschäftigen, sich auch mit der Natur zu beschäftigen. Und wir Städter, wir haben den Bezug zur Natur verloren. Wir sind nicht mehr mit der Erde verbunden. Der Bauer ist noch mit der Natur verbunden. Der weiß also, der, wenn der Himmel so und so ist, wird das und das Wetter sein. Und er kann sich darauf einstellen, jetzt wir müssen die Ernte einbringen, morgen schüttet es. Du solltest also dich mit den Naturgewalten arrangieren und sie können dir nicht schaden, wenn du sie im Voraus erahnst, erspürst und weißt, jetzt ist der Sommer nahe, jetzt ist Aussaat und jetzt ist Erntezeit. Du kannst also dein Leben dementsprechend planen. Es gibt natürlich auch Dinge, wo man die Sachen nicht in den Griff bekommt, durch die Berechnung und durch die Kontrolle. Zum Beispiel die große Hungersnot, die in Ägypten damals kam und beinahe die ganze Welt ausrottete. Aber da führte Gott den Josef. Und Josef hatte den Geist Gottes. Und der Geist Gottes zeigte dem Pharao im Traum, 7 magere Jahre werden kommen. Und dann gab es die göttliche Weisheit im Josef. Und Josef sagt, was zu tun ist, baut Scheunen, sammelt die Ernte. Und nur auf diese Art und Weise. Gott hätte auch Körner vom Himmel regnen lassen können. Aber nein, auf diese natürliche, rationale Art und Weise hat Gott damals Israel und die Welt vor einer Hungerskatastrophe bewahrt. Und wir sollen nach Matthäus 24 sogar Gott bitten, Vater, lass die Flucht nicht geschehen im Winter und am Sabbat. Also es liegt an uns, wann die Flucht passiert. Wir dürfen Gott darum ernsthaft bitten, Vater, lass die Flucht nicht geschehen am Sabbat oder in der kalten Zeit, wo nichts zu machen ist. Prediger 2, Vers 1. Ich entschloss mich, das Leben zu genießen, gute Entscheidung, und glücklich zu sein. Also es ist eine Entscheidung, ein Entschluss, den jeder selber für sich fassen muss. Ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein, aber ich merkte, das ist alles sinnlos. Ich merkte, das ist alles sinnlos. Ich entschloss mich, du kannst also jetzt, da ist ein Widerspruch drin hier in diesem Text. Wir müssen heute genießen lernen. Aber was wir hier heute genießen und was wir hier anfangen, ist nur eine kleine Kostprobe des wahren Genießens. Alles ist sinnlos. Alles nur, das geht so schnell vorbei. Da steht weiter, der Weg über die Zunge ist nur so kurz. Sehr kurz. Der Weg über die Zunge. Wir müssen heute hier das Genießen lernen und deshalb genieße dein Leben. Wir sind hier auf dieser Erde in einer Schule, Vorschule, Kindergarten, damit wir uns vorbereiten, dort im Himmel mal richtig zu genießen, die Rosen zu riechen, die Dinge so richtig zu sehen. Die meisten Leute haben kein Auge mehr für das, was Gott gemacht hat. Die sehen nur noch Materialismus. Wir sind hier auf dieser Welt zu lernen für die Ewigkeit. Insbesondere, ich merkte, es ist alles sinnlos. Ich merke, es ist alles sinnlos. Weißt du, wenn du das merkst, es ist alles sinnlos, verstehst du die Ewigkeit, verstehst du die Herrlichkeit. Denn drüben gilt nur das, was hier umsonst ist und was sinnlos ist. Was du hier umsonst, und die Bibel sagt, es ist nicht umsonst, kein Becher kalten Wassers. Es ist nichts umsonst. Also wir sammeln Schätze für drüben, was sinnlos und umsonst ist. Und du sagst, es ist doch alles Zeitvertreib. Beten ist Zeitvertreib, Singen ist Zeitvertreib. Versammlung ist Zeitvertreib. Alles, was wir so im Geistlichen tun, letztendlich, wenn du genau hinguckst und ehrlich bist, lieber solltest du ackern und pflügen und dann hast du wenigstens was, aber da hast auch wieder nichts. Ist aufgegessen. Verstehst du, die Frau, die kocht, die bemüht sich und brutzelt und backt und in einer halben Stunde ist alles aufgegessen. Alles sinnlos. Es ist alles sinnlos. Das ganze Leben ist sinnlos. Aber das ist das, was du hier lernst. Das, was du hier kapierst. Diese Welt ist die Schule für die Ewigkeit. Alles Glück auf dieser Welt ist begrenzt und kurz. Alles, was du hier tust, ist nur Übung. Aha, das riecht so. Hier bleiben noch so viele Wünsche unerfüllt und übrig und offen. Selbst wenn du wunschlos glücklich wärst, das bist du ja sowieso nicht, aber trotzdem. Das restlos, was Erfolg ist, restlos, was Glück ist, was Freude ist, das über allem liegt ein Schatten, das ist der Tod. Selbst die glücklichste Stunde geht irgendwann zu Ende. Das, was du hier erlebst, ist nur ein Vorspann für die Ewigkeit. Und deshalb ist es alles sinnlos. Aber ich habe mich entschlossen, ich will genießen. Und ich sage dir, das, was du hier anfängst, wirst du drüben fortsetzen. Das ist hier die Übung. Deshalb sind wir in der Gemeinde, deshalb lernen wir das. Deshalb wird das auch uns gesagt. Und deshalb hörst du auch diese Predigt hier. Wenn es keine Ewigkeit gäbe, wäre alles umsonst. Wirklich umsonst. Aber Gott sei Dank. Paulus sagt, unsere Predigt wäre umsonst, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Aber das ist nicht so. Aber wir müssen hier lernen zu genießen, und zwar für die Ewigkeit. Denn dort in der Ewigkeit setzen wir fort. Die Rosen, die Lilien, die Schönheit der Farben. Also ich habe eine Schwester mal kennengelernt, die war jenseits, also scheintot, und kam wieder zu sich. Die sagte, die Blumen singen. Kann ich nicht vorstellen. Und die Dinge, die riecht man, also Sachen und schmeckt man. Also da sind die ganzen Gefühle durcheinander. Wenn junge Leute auf Drogentrip gehen, LSD oder sonst was, die riechen auch Dinge, die sehen, die bringen alle Gefühle durcheinander. Und ich sage dir eines, im Himmel wird alles vollkommen sein, was hier durcheinander ist. Wir werden die Musik riechen und schmecken. Deshalb sagt die Bibel, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Man kann also die Freundlichkeit nicht nur sehen, sondern schmecken. Also da werden die ganzen Sinnesorgane komplett und vollständig sein und die Wahrnehmung vollkommen sein. Und wir üben hier jetzt schon für die Ewigkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch sinnlich werden. Nicht sündig, sondern sinnlich. Das Leben anfangen zu genießen. Denn wir tun das für die Ewigkeit. Wir müssen hier lernen zu staunen, uns zu wundern, denn das werden wir in der Ewigkeit nachher fortsetzen. Herr, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat er denen bereitet, die ihn lieb haben. Also wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wenn wir dort aufwachen, dann kommt das Vollkommen, das Endgültige. Hier ist nur Vorgeschmack, Vorspann, so ein kleines Probierchenstück, so Test zum Testen. In Prediger 6, Vers 1, etwas Schlimmes habe ich in dieser Welt gesehen. Etwas Schlimmes habe ich in dieser Welt gesehen, das einem so schwer zu schaffen machen kann. Da ist jemand, den hat Gott zu Reichtum, Besitz und Ansehen kommen lassen. Er hat alles, was ein Mensch sich wünschen kann, aber Gott erlaubt ihm nicht, es zu genießen, oder richtig zu übersetzt heißt es, endgültig zu genießen. Also, 900 Frauen, hunderte von Liedern, was er geschrieben hat, Gedichte und Stücke und Dramas und alles Mögliche. Du musst dir vorstellen, Salomo war so ein orientalischer Scheich. Ein Philosophenkönig. Und dann sagt er hier, aber Gott erlaubt ihm nicht, es endgültig zu genießen, weil das Endgültige kommt noch. Das Vollkommene kommt noch. Aber hier musst du anfangen, dich zu freuen. Das ist nur Kostprobe. Das Endgültige gibt es in der Ewigkeit. Hier musst du lernen, dich einzuüben, so wie die Vorschule im Himmel. Du musst lernen, so wie es in der Schule nachher später sein wird, so wird es im Himmel sein. Viele Leute fragen sich, wie wird es im Himmel weitergehen? Wir werden im Himmel genau an dem weitermachen, wo wir hier aufhören. Ob das du glauben willst oder nicht. Und es wird Freude sein im Himmel, wenn ein Sünder heimkehrt. Also der Himmel freut sich über Bekehrung und über Missionsarbeit. Wenn Sünder heimkommen. Ich habe was Schlimmes gesehen, aber Gott erlaubt, dass ich hier nicht endgültig genießen kann. Aber ich darf genießen. Soll sogar lernen für die Ewigkeit. Das Irdische kann uns hier nie richtig erfüllen. Es gibt keine endgültige Erfüllung. Das Irdische ist nur geschaffen und angelegt, so Kostprobe. Du hast geschmeckt, du bist auf den Geschmack gekommen. Ich will mehr von dieser Herrlichkeit. Unsere Arbeit und unsere Leistung kann hier nie richtig endgültig befriedigen. Prediger 2, Vers 3. Ich wollte am vollen Leben teilhaben, voll genießen, auf Deutsch gesagt. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge und. Selbst wenn du das Bestmöglichste getan hast, es erfüllt dich nicht. Häuser bauen, Paläste bauen, alles nur Eitelkeit, alles unvollendet, alles musst du hier lassen. Und was wird es sein, was du hier bereitet hast? Der reiche Kornbauer, so eine Geschichte. Es bleibt ein Verlangen nach mehr. Nach Endgültigem, nach Ewigem. Der Erfolgreiche kann hier noch so erfolgreich sein, irgendwo stößt er an seine Grenzen, ihm geht die Luft aus. Man kann machen, was man will. Es bleibt alles im gewissen Sinne sinnlos. Aber wir freuen uns schon auf das Endgültige. Und ich weiß, so wird es sein. So werden wir singen, so werden wir predigen, so werden wir beten, so werden wir glauben, so werden wir lieben. Alles hört auf natürlich, aber die Liebe hört nimmer mehr auf. Das ist natürlich bildlich gesprochen. Hier passieren nur die Ansätze. Hier werden die Anknüpfungspunkte hergestellt für später, für nachher. Und deshalb, Geschwister, ich kann euch nicht genug Mut machen. Fangt an, euer Leben aus der Hand Gottes zu nehmen und zu genießen. Und zwar jeden Augenblick, jede Situation. Herr, danke für das. Danke für jenes. Danke für dieses. Danke, Herr. Und wir sollten viel mehr Danke sagen. Denn da, wo du Dank sagst, das verewigst du. Wofür du Danke sagst, gibst du an Gott wieder zurück. Der Materialismus kann uns hier nicht erfüllen. Du kannst kaufen, so viel du willst, anschaffen, so viel du willst, horten und sammeln, so viel du willst. Es geht irgendwo mal dahin, veraltet. Alles endet in der Enttäuschung. Prediger 10, Vers 13. Der Tod wird überschattet alles und da bleiben noch so viele Wünsche übrig. Ich habe noch so viel vorgehabt. Aber du hast wenigstens angefangen, in die richtige Richtung zu denken, zu arbeiten und zu gehen. Noch so viel vorgehabt. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, aber um euretwillen muss ich noch da sein. Und er weiß ganz genau, die Arbeit geht genauso weiter, wenn ich nicht mehr da bin. Ob wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Da, wo du heute hingehörst, dort gehörst du auch nachher in der Ewigkeit. Das, was du hier erlebst und erfährst, das machst du in der Ewigkeit weiter. Ich habe Lust abzuscheiden und Lust da zu sein. Also beides ist gehopft wie gesprungen. Beides ist das Gleiche. Wir brauchen etwas, das über das Grab hinausreicht. Prediger 6, Vers 3. Mag auch einer 100 Kinder haben und ein hohes Alter erreichen. Was hat er hier davon, wenn er sein Leben doch nicht genießen kann und am Ende nicht einmal ein anständiges Begräbnis hat? Was ist das, wenn er 100 Kinder hat? Wir müssen etwas haben, das über das Grab hinausreicht. Dann Vers 6, Prediger 6. Der hat nichts vom Leben, selbst wenn er 2000 Jahre alt wird. Das Leben geht so schnell vorbei, was hat er davon? Der Tod bestimmt ihn, der Tod vereilt alles, der Tod durchkreuzt alles. Wir müssen also Weichen für unser Leben stellen, um das Leben richtig zu genießen für die Ewigkeit, für das Jenseits. Aber die stellen wir jetzt. Die Bibel sagt, so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Wir sollten unser Leben so leben, dass wir nach dem Tod was davon haben, von diesem Leben, von meinem Leben. Was hast du von deinem Leben nach dem Tod? Prediger Kapitel 2, Vers 12 bis 16 eigentlich, aber das lese ich nicht, ich lese nur ein paar Gedanken daraus. Man soll sich Gedanken über das Weiterleben nach dem Tod machen. Was habe ich nach dem Tod? Du musst wissen, wo du hingehst, wie es weitergeht. Die Einstellung auf das andere Leben ist so wichtig. Hier finden die Einstellungen statt. Der Tod könnte uns eigentlich entmutigen und uns traurig stimmen, aber das ist gar nicht so schlimm. Auch das Sterben, halte ich fest, ist eine Gabe Gottes. Auch das Sterben gehört zum Heilsplan, zur Erlösung unseres Lebens. Im Sterben geschieht ein Austausch. Wir lassen das Bisherige zurück, um uns das Neue anzueignen, um dann ewig weiterzumachen. Durch den Tod nehmen wir wieder am Baum des Lebens teil, am den ganzen Heilsgeschehen im Paradies, wo wir vertrieben worden sind. Im Paradies war der Mensch glücklich, geborgen und durch den Tod kommen wir wieder zurück in das Land der Seligen, der Erlösten. Und meine Verluste werden meine Gewinne. Meine Verluste werden meine Gewinne. Und das, was ich hier aufgebe, das ist dieser große Tausch. Und deshalb, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, um aufzugehen. Prediger 7, Vers 2. Die Trauer ist der Einstieg ins Paradies, steht dort. Die Trauer. Also nicht die Freude, also das Leben zu genießen. Also ich muss alles da lassen. Und wir sollten so leben, dass wir jeden Augenblick sterben können. Und dass unsere, zum Beispiel ich versuche meine Predigt zudem nach einzustellen, als wenn es heute meine letzte Predigt wäre. Und das, was ich euch gesagt habe, das habe ich euch gesagt. Und wir sollten leben, als wenn das heute die letzte Stunde wäre. Die Griechen sagen, Herr, oder lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, oder Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. In der Bibel steht das Gleiche, dass wir sterblich sind. Wenn wir bedenken, ich muss alles zurücklassen, ich nehme nichts mit, dann lebst du viel bewusster. Stell mal vor, du wüsstest, morgen um 7 Uhr wirst du sterben. Überleg einmal, du wüsstest das, aus irgendwelchen Gründen. Was würdest du heute alles machen? Du würdest noch telefonieren, Testament machen, du würdest dein Vermögen verschenken, du würdest, was weiß ich noch, du würdest noch eine Reise machen, womöglich noch irgendwo ganz schnell. Du würdest, wenn du wüsstest, das ist mein letzter Tag hier auf dieser Erde und ich habe das doch im Griff und ich weiß, morgen ist es schon vorbei, was würdest du tun? Wir sollen so leben, dass wir nichts zu bereuen haben. Und dass wir sagen können, ich habe alles gehabt, was ich haben wollte. Und das ist das, die Heiligen in der Heiligen Schrift, die sind nicht lebensmüde gestorben und verreckt. Nein, die sind lebenssatt gestorben. Sie haben Kriege gehabt, sie haben Niederlagen gehabt, sie haben Erfolg gehabt, sie haben Misserfolg gehabt. Abraham, er ist lebenssatt gestorben. Bist du lebenssatt? Wenn du dein Leben nicht genießt, kannst du nicht lebenssatt sein. Dann bist du hungrig, durstig. Aber sie haben alles genossen. Sie haben Fehler gemacht, aber sie haben auch sehr viel wettgemacht wieder. Sie haben lange gewartet und nicht erlebt und dann doch noch empfangen, letztendlich, Gott sei Dank. Sie starben lebenssatt. Und so, um lebenssatt zu werden, musst du alle Aspekte des Lebens kennenlernen, Gutes wie Schlechtes. Wenn du nur Gutes empfängst, ist nicht echt. Und wenn du nur Schlechtes empfängst, ist auch nicht echt. Zum Leben gehören beides an, Licht und Schatten. Also, alles hat seine Zeit, Prediger 3, Vers 1 bis 8. Alles hat seine Zeit unter der Sonne. Alles ist von Gott bestimmt. Prediger 3, Vers 19. Gott hat alles für alles einen Zeitpunkt gegeben, was auf Erden geschieht. Die Jugend geht vorbei. Und wie oft sagst du oder hast du gesagt, hätte ich bloß in der Schule besser aufgepasst? Hätte ich bloß auf den Pastor gehört oder auf den Lehrer gehört? Hätte ich bloß auf meine Eltern gehört? Jetzt ist es zu spät. Hätte ich bloß die Sprache gelernt? Hätte ich bloß dieses und jenes studiert und mich damit abgegeben, mehr abgegeben? Hätte ich bloß, die Zeit ist vorbei. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ist tragisch, eine Tragödie oft. Ganz nachher, weißt du, mit 60 kannst du kaum noch eine Sprache vernünftig lernen, aber mit 25 kannst du noch. Alles hat seine Zeit. Gott hat die Zeit für den Menschen geschaffen. Genieße deine Zeit, genieße den Augenblick. Prediger 7, Vers 14, freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Und wenn du einen Unglückstag hast, dann denke daran, Gott schickt dir beide und du weißt jetzt nicht, was als nächstes kommt. Und dann geht es weiter, alles geht vorüber. Hadere nicht mit deinem Schicksal, mach aus jeder Situation das Beste. Und wie viele haben mit null angefangen, mit nichts, wieder mal verloren sogar und wieder sich neu aufgerafft. Du musst dich nicht aufgeben. Ein paar Gedanken, dramatisiere nichts, übertreib nichts. Die Macht deiner Gedanken ist wichtig. Du kannst alles gewinnen oder alles verlieren, je nachdem, was für eine Einstellung du hast. Danke Gott für alles, dass du im Dank so verpackst und sagst, Vater, ich danke dir für diesen Tag. Da regnet es und schüttet es, wie dieser ostfriesische Pastor, der eine dumme Angewohnheit hatte, jede Predigt mit dem Wetter anfing. Und da kam die Gemeinde extra zum Gottesdienst, weil es draußen so Hunde und Katzen geschüttet hat, Englisch. Und wollte sehen, was der Pfarrer heute über das Wetter zu sagen hat. Dann sagte er, liebe Gemeinde, lasst uns heute jetzt auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir das ganze Jahr über so viele schöne sonnige Tage hatten und nur ein paar verregnete wie diese heute Morgen. Du kannst ein Halbglas voll sehen oder halb leer das Glas sehen. Das liegt an dir. Nun, es gibt auch vieles, was wir nicht verstehen können. Gott hat für alles eine Zeit festgelegt und manches ist nur für diese Zeit und du verstehst es nicht und du überschaust es alles nicht und du hast nicht den Überblick über die Ewigkeit, was noch kommt. Und deshalb musst du auch mit Gott nicht hadern, wenn du es nicht verstehst, weil dein Horizont hier zu begrenzt ist und du kannst nicht weiter sehen, als dein Horizont geht. In Prediger 3, Vers 11, Gott hat für alles seine Zeit vorherbestimmt, zu der er das tut und alles, was er tut, ist vollkommen. Der Mensch hat er im Bewusstsein von der unendlichen Zeit etwas gegeben, natürlich nicht viel, nicht alles, aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein kleines, winziges Stückchen erkennen und begreifen. Also was du erlebst in diesen 60, 70, 80, 90, 120 Jahren deines Lebens, was ein Mensch begreifen kann, ist nur ein winziges Stück im Vergleich zu den Jahrtausenden. Man kann nicht alles begreifen. In Prediger 7, Vers 23, ich wollte weise werden. Wer will das nicht? Ich wollte Salomo. Ich wollte weise werden. Ich habe alles versucht, um zur Einsicht zu kommen, aber sie blieb mir unerreichbar fern. Der Sinn aller Dinge ist so fern und so tief verborgen, dass man es nicht ergründen kann, bis heute. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber genieße, freu dich an dem, was du weißt. Weißt du, auch genauso, was du von der Bibel her weißt. Genieße das Wort Gottes. Jemand kam uns und hat erzählt, also er hat Schwierigkeiten mit Bibelstellen, die er nicht versteht. Ich habe gesagt, also ich habe doch keine Probleme so. Ich habe mehr Probleme mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Weil die mich herausfordern. Und die ich nicht verstehe, die kann ich ruhig stehen lassen. Aber die ich verstehe. Und wir sollen das, was wir verstehen, umsetzen. Das ist der Sinn des Lebens. Prediger 8, Vers 16. Krieg, natürlich Kampf. 16 ist immer Krieg und Kampf. Ich wollte herausfinden, was Wissen wert ist und ob der Mensch die Ursache dessen, was auf der Erde geschieht, begreifen kann. Aber ich musste einsehen, ein Mensch kann das, was Gott tut und was er unter der Sonne geschehen lässt, niemals in einem Zusammenhang wahrnehmen. Bis heute nicht. Trotz dieser modernen Forschung, Kybernetik, Computer und etc. Er kann den Zusammenhang nicht erkennen, trotz der Mikroskope und den Teleskopen. Selbst wenn er Tag und Nacht kein Auge zumacht, mag er sich noch so sich abmühen, den Zusammenhang der Dinge durchschaut er nicht. Und deshalb, du musst ehrlich sein und einfach dein Leben so nehmen, wie dein Leben ist und aus deinem Leben das Optimale machen. Gott, du weißt es. Und befiehl dem Herrn deine Wege. Du musst also lernen, Herr, ich habe keinen Überblick hier. Und ich sehe nicht das Ende, aber du siehst das Ende. Du siehst den Anfang und du siehst das Ende. Prediger 11, Vers 14. Der Mensch redet und redet ohne Ende. Macht der Pastor auch. Der Mensch redet und redet ohne Ende. Dabei weiß keiner, was geschehen wird. Und niemand sagt ihm, was es sein wird, wenn er einmal gestorben ist. Weißt du, wir können so viel reden, auch ich. Auch wir, auch die Bibel, so viel schreiben, auch die Apostel. Wir wissen nicht, sagt uns die Bibel oder einer der Apostel voll Heiligen Geistes. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir wissen, wir werden ihm gleich sein. Also wir wissen es nicht, aber wenn es dann soweit ist, wir werden keine Fragen mehr haben. Wir werden alles verstehen, wir werden alles begreifen. Und deshalb ist es, dass du aus der Situation, wo du heute stehst, das Optimalste machst. Das, was du weißt, umsetzen. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn du das nicht weißt, ist okay. Für Blöde, da gibt es eine Entschuldigung, eine Ausrede. Ich habe es nicht gewusst, habe keine Ahnung gehabt. Aber wenn du das weißt, alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir müssen lernen, ein anderes Leben zu leben, die Ewigkeit, ansetzen auf die Ewigkeit. Und deshalb aller Fanatismus für diese Welt bringt nichts, sich da zu ereifern und sich einzusetzen. Unsere Gemeinde, unsere Kirche, unser Volk, unser Land, unser Europa. Vergiss es. Unsere Rasse. Alles Blödsinn. Wenn ich nur an Deutschland denke, in den letzten 100 Jahren ist Deutschland, hat sich Deutschland so oft verändert. Ist Deutschland so oft anders geworden. Wir haben das Kaiserreich gehabt, wir haben die Weimarer Republik gehabt, wir haben das Großdeutsche Reich gehabt, wir haben die Bundesrepublik gehabt, dann haben wir ein geteiltes Deutschland gehabt. Und ich sage euch eines, und dieses Deutschland, wie du heute siehst, in 100 Jahren wird ganz anders sein. Es wird sich alles verändern. Es bleibt nie, wie es ist. Und deshalb ist es Blödsinn, sich für das Vaterland zu ereifern. Für unser Volk. Wir sollten uns für das Volk Gottes ereifern, für die Sache Gottes, für das Reich Gottes ereifern. Das hat Priorität, aber nicht vergänglichen Dingen. Deshalb habe ich aufgehört, mich für Organisationen zu ereifern. Für Einrichtungen, für Gebäude. Weißt du bist für den Thron Gottes bestimmt, du und ich. Wir beide. Und hier auf dieser Welt, wir sind nur im Durchgang. Hier jagen wir, hier erscheint uns vieles sinnlos. Hier sieht es so aus, als wenn alles keinen Wert hätte. Und doch, es wird in Schwachheit gesät und es steht auf in Kraft. Es wird vergänglich gesät, sinnlos, umsonst, vergeblich. Und es wird auferstehen in Kraft. Deshalb, du kannst gar nicht so viel Gutes tun, wie du drüben ernten wirst. Es lohnt sich. Und wir reifen mit jedem Augenblick, weil wir für den Thron bestimmt sind, wir reifen mit jedem Augenblick, mit jedem Einsatz, vor allem mit jedem vergeblichen Einsatz, wenn es umsonst ist. Ich habe alles erforscht und alles umsonst, alles vergeblich. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, alles geht vorbei, denn wir sind für das Reich Gottes auserkoren und erwählt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Leben auf das Reich Gottes einsetzen und investieren und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir reifen also in jedem Augenblick. Auch wenn dieses Leben vorbei ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wir sollten auf den Erlöser zugehen, auf den Erlöser zu arbeiten, auf den Erlöser unser Leben investieren und auf die Erlösung schauen. Wenn das alles anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich, ist es nicht mehr weit weg. Also wenn ich so den Prediger lese und dieses Buch bestaune und bewundere, erkenne ich und entdecke ich, dass Gott große Pläne und Gedanken mit uns hat. Aber wir sehen das alles nur Stückwerk, stückweise. Alles ist nur Stückwerk. Alles ist nur so ein kleiner Beitrag. Ich sage dir was, jemand anders sagt dir morgen wieder was und übermorgen sagt dir jemand anders dir wieder was. Und so ergänzen wir uns, erweitern wir unseren Horizont und so wachsen wir in der Gnade Gottes. Und nichts bleibt. Wir müssen alles zurücklassen. Und was wird es bleiben, wenn du einmal von dieser Erde gegangen bist? Was wird es bleiben? Es ist so wichtig hier, dass wir unser Leben ausleben. Hier ausleben. Und hier lebenssatt in die Ewigkeit gehen. Herr, alles, was du mir geben konntest, Geistestaufe, Wassertaufe, Feuertaufe, welche Taufe noch? Ich habe alle Taufen eingesteckt. Alles mitgemacht. Alles, was du mir geben wolltest, habe ich alles in vollen Zügen genossen. Und fang an, die Segnungen Gottes in vollen Zügen zu genießen, was er dir heute gibt. Danke, Herr, danke für die Erlösung. Danke für den Heiligen Geist. Danke für Bruder und Schwester. Fang an, für die Geschwister Gott zu danken, die er dir gegeben hat. Und zwar für jeden Einzelnen. Fang an, für deine Familie zu danken. Stell dir mal vor, du wärst in eine andere Familie zur Welt gekommen. Na, überleg einmal, du wärst bei irgendjemand anders. Und meistens da, wo du gar nicht hin wolltest. Verstehst du, denn es kommt immer was Schlechteres. Denn das Bessere ist das, was Gott dir gegeben hat. Das andere, das Schlechtere ist nachher zweite Wahl und dritte Wahl. Und das Ausschuss letztendlich. Aber Gott hat dich in diese Familie hineingeboren lassen. Mach mit deiner Familie das Beste. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und zwar jetzt, hier. Und heute. Und nicht irgendwann. Wir sollen aufhören, irgendwie das immer auf die lange Bank zu verschieben. Später, andermal, nächstes Mal. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt bist du guten Mutes. Jetzt ist es dran. Und alles, was Gott will, das getan wird, wird dir immer vor die Füße gestellt. Und es ist jetzt. Und nicht erst morgen. Morgen kommt was anderes. Morgen steht was anderes auf dem Programm. Aber Gott sagt, jetzt ist die angenehme Zeit. Fang an, das Leben zu genießen in vollen Zügen. Und zwar mit Dankeschön. Mit Dankeschön. Mach jede Situation zu einer heiligen Stunde, wo du Gott lobst und preist und sagst, Vater, also mir konnte nichts Besseres passieren als das. Auch wenn du Sachen verlierst, das Negative, wenn du Sachen hergeben musst, wenn du dich von manchen Sachen lösen kannst und darfst. Und das ist auch Gnade, wenn du von Sachen erlöst wirst. Je weniger du hast, desto weniger Ballast hast du, desto weniger bedrückt es dich, desto leichter lebt sich das. Fang an zu genießen, die Stunden. Du hast nichts zu tun. Du hast nichts zu tun. Weißt du, andere brauchen 48-Stunden Tag, aber du hast nichts zu tun. Danke Gott, Herr, ich habe nichts zu tun. Ist das nicht schön, nichts zu tun? Die meisten Leute halten das nicht aus. Kriegen Depressionen, ich habe nichts zu tun. Oh Gott, wie schön, ich bin in die Ruhe Gottes eingegangen, ich habe nichts zu tun. Und andere, die haben Arbeit, bis geht nicht mehr, fangen an, das zu genießen, Herr, und wir wollen die Ärmel noch hochkrempeln und wir werden Taten tun, wir werden kämpfen, wir werden arbeiten. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das, was du machst, mach ganz oder gar nicht. Das ist, wie man das Leben genießt, ganz oder gar nicht. Nur so werden wir Gottes Helden, indem wir das Optimale aus unserem Leben machen. Und was du tust, du ganz. Vollkommen, mit ganzer Hingabe, mit großer Liebe. Und denk nicht schon, wenn du das tust, du kannst es nämlich nicht genießen, wenn du schon denkst, aha, ich muss morgen dort und übermorgen dort und nächste Woche da. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Die Christen haben es nicht gelernt, jeden Tag aus der Hand Gottes zu nehmen. Den Tag zu leben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die sorgen schon für den Kuchen übernächste Woche. Genieße den Tag heute. Heute hast du dich zum Sattessen. Heute hast du Kraft. Heute bist du im Plan Gottes. Heute arbeitet Gott an dir und du mit Gott. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und du solltest aufhören, und deshalb kannst du das Leben nicht genießen. Du plagst dich schon. Was machen wir am Sonntag? Wie geht es am Montag weiter? Und was ist nächsten Monat? Weißt du, da kommt Urlaub und da kommt dieses und so weiter. Sorg dich nicht. Nach solchen allen trachten die Heiden. Weißt du, wenn du dich sorgst, wirst du krank. Halte die Krankheit vom Leib, habe ich gelesen. Sorg dich nicht. Genieß und sag, danke Herr, dies ist der Tag. Wir werden jetzt Taten tun. Wir werden jetzt, vielleicht rufe ich jemanden nochmal an. Und dann ärgere dich nicht, wenn dich jemand anruft. Denn den hat Gott geschickt womöglich. Du ärgerst dich manchmal über Leute, über Situationen. Beim Heiland heißt es, und es begab sich. Bei Gott begibt sich was. Gott löst etwas. Weißt du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und du musst in der Lage werden, dass du von Gott gelenkt wirst. Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbecken. Plötzlich klopft jemand bei dir an und bittet dich etwas. Und wenn dich jemand eine Meile bittet, gib auch die zweite Meile. Es könnte sein, du erlebst hier was. Du siehst was, du entdeckst was. Also wir sollten die Stunden nehmen und nicht so kleinkariert sein. Wenn dich jemand den Mantel bittet, dann gib auch den Rock noch dazu. Genieße. Genieße das Nehmen und genieße das Geben. Weißt du, das Nehmen ist eine große Freude, das bereichert uns. Aber ich sag dir, das Geben bereichert dich noch mehr. Das Hingeben, das Dienen. Das Weitergehen, die zweite Meile, die erste Meile musst du so oder so gehen. Aber die zweite Meile, die beglückt dich, dann entdeckst du Dinge, die du vorher gar nicht gesehen hättest. Die Umleitung. Fang das Leben an zu genießen in kleinen Stücken. Und ärgere dich nicht um die Umleitung. Ärgere dich nicht um den Stopp. Weißt du, manchmal wirst du so aufgehalten, denkst du, Menschenskind, verrückt nochmal und fängst an zu fluchen, zu schimpfen. Nein, nimm die Stunde und sag Gott, ich danke dir, jetzt werde ich aufgehalten, ich stehe im Stau. Mir ist mal was passiert auf der Autobahn, ich will ganz schnell sagen. Ich stehe im Stau schon über eine Stunde, läuft nichts, vorne stehen alle. Ich habe gedacht, was mache ich? Ich drehe meinen Sitz runter und habe mich hingelegt und ich träume. Und weißt du, was ich träume? Ich bin auf der Autobahn, auf der Überholspur und alle Autos fahren an mir vorbei. Und plötzlich hupt es und die Straße ist vor mir frei und ich schlafe auf der Autobahn. Ich will nur eine Situation sagen, weißt du, ich träume und dann lerne ich mit meinen Träumen umzugehen. Weißt du, wenn Gott uns auf die Ruhe, in eine Pause nimmt, in Reserve, so auf die Seite, auch die Zeit, wo Gott uns auf die Seite nimmt, ist auch eine Segenszeit. Da liegst du da und ich träume. Aber ich habe so einen seligen Traum gehabt, ich war wie im Himmel fast und dann plötzlich diese Autos links und rechts fahren und denke, was könnte passieren? Und was würdest du tun, wenn das passiert auf der Autobahn? Du bist plötzlich mittendrin im ganzen Geschehen und dann hupt es, denke, was ist da los? Weißt du, wir lernen, mit unserer Seele umzugehen. Was nützt es, wenn wir jagen und hetzen und treiben und so weiter und die Seele kommt nicht mehr mit. Und die Sache ist auch hier bei uns, ist deine Seele mitgekommen mit dem ganzen Getriebe dieser Welt? Mit dem Fernseher, mit dem Computer, mit der ganzen Technik, kommt deine Seele noch mit? Mit den ganzen Aktivitäten, auch den frommen Aktivitäten, kommt deine Seele noch mit? Wann kommst du zu der Seelenruhe? Die meisten Leute sind nicht zu dieser Seelenruhe gekommen. Prediger hier, alles sinnlos. Du denkst, es ist alles sinnlos, jetzt dich hinzusetzen und mal im Schaukelstuhl zu sitzen oder irgendwo im Gras zu liegen und zu sehen, wie die Wolken ziehen. In der Gegenwart Gottes zu sein, allein mit sich selbst, mit sich selber klarzukommen. Das ist sinnlos. Aber das ist für die Ewigkeit so wichtig, dass du mit dir selber und mit Gott in Einklang kommst, in Harmonie. Und dann Dinge schmecken lernst. Oh Gott, wie wird es einmal sein, wenn ich einmal bei dir bin? Und dann ausmalst. Und dich erfreust an den kleinen Dingen. Geschwister, wir jubeln und jauchzen, wenn große Dinge passieren. Ich halte nichts davon, wenn Kranke gesund werden und Leute aus dem Rollstuhl hochspringen. Das ist was Wunderbares und Herrliches und Großartiges. Aber weißt du, was passiert an dir dabei, wenn jemand aus dem Rollstuhl rausspringt? Oder blinder sehend wird? Ich habe alles das gesehen. Aber was habe ich davon? Was hast du davon? Was haben wir davon? Ja, Gott wird gelobt. Aber Gott wird gelobt, wenn du Gott erlebst. Gott will mit in uns wohnen. Und Gott arbeitet an uns. Und deshalb, dieser Friede Gottes, diese Ruhe Gottes, dieses Genießen Gottes muss mit mir persönlich, ganz, ganz, ganz persönlich mit mir sein. Und es passiert in der Kammer, wenn du mit Gott allein bist. Und das lernen wir. Denn eines Tages werden wir beim Heiland sein und nur den Heiland sehen. Dann wirst du nicht die Brüder und Schwestern sehen, die werden dich gar nicht interessieren. Guck mal, ach doch, die ist auch doch dabei. Du wirst dich vielleicht mal so nebenbei so einen Schlenker machen, aber das Wichtigste wird für dich in der Herrlichkeit und wir werden sehen, wie er ist. Und wir haben für Gott, leider Gottes, so wenig Zeit in dieser Zeit gehabt, um Gott zu genießen. Sehet und schmecket. Also sehen und schmecken gehört zusammen irgendwo, diese Nerven. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist, den Herrn genießen. Das hat er alles für mich gemacht. Das hat alles mir gegeben. Das hat alles mir anvertraut. Gott, du hast mir Kinder anvertraut, du hast mir Enkelkinder anvertraut, du hast mir Partner oder Partnerin anvertraut, du hast mir alles anvertraut. Und ich bin jetzt dein Haus, dein Verwalter. Und ich bin verantwortlich für diese Dinge. Und du verarbeitest es ganz anders. Hat mir alles anvertraut. Hat mir die Zeit anvertraut. 24 Stunden am Tag. Was machst du mit den 24 Stunden am Tag? Du musst eines Tages Gott Rechenschaft ablegen. Was machst du mit den vielen Worten, die du babbelst? Der Tag ist lang und es geht nicht ohne Sünde ab, wo viele Worte sind. Also man redet und redet und redet und redet und redet. Genieße. Genieße dein Mundwerk. Weißt du, was das heißt, dein Mundwerk zu genießen? Ermutige Leute. Wenn du jemanden ermutigt hast, hast du eine Perle im Himmel. Ermutige, erbaue, tröste jemand. Also nicht nur irgendwie Leute zu unterhalten, sondern gib etwas Positives weiter von dir. Wir sind verantwortlich, was mit unserem Leben geschieht. Aber wir müssen anfangen, jetzt zu genießen, damit es im Himmel nachher weitergeht. Und ich sage dir, fang an, Bäumchen zu pflanzen, Grashalme zu behandeln und die Lebewesen, die Gott um dich herum gestellt hat, Lebewesen, nicht nur Menschen, wir sollten auch die ganze Natur, ein ganz anderes Verhältnis zur Natur bekommen und dann drüben wird es viel schöner sein. Die Berge sind hier schon schön und die Gletscher und die ganze Schöpfung ist so wunderbar, aber was drüben mal ist, wird so Herrlichkeit sein. Aber das siehst du gar nicht, du siehst nur Fernsehbilder, nur Krieg und Terror und Verbrechen und Gewalt und Böses. Aber du solltest anfangen, das Gute zu sehen. Heutzutage, der Teufel hat die Leute schon so programmiert, die sehen nur noch Verbrechen. Nur noch politische Umwälzungen und so weiter. Diese schönen, herrlichen Naturbilder von früher. Das ist schade eigentlich, das siehst du heute nicht mehr. Aber fang an, die Natur, fang an, dich hinzusetzen und mal zur Ruhe kommen. Ich sage, wenn Pfingstler, wenn die 5 Minuten still sitzen, ganz ruhig sitzen, so wie die Yogis meditieren würden. Die würden umfallen und umkippen und vom Stuhl fallen. Die können nicht 5 Minuten still sitzen. Einfach still, einfach ruhig. Nichts zu denken, es genießen. Nichts zu reden, nichts zu beten, nichts zu singen. Sei stille vor dem Herrn. Steht in der Bibel. Und ihr werdet stark sein durch Stille sein. Stille sein. Kannst du still sein? Einfach still sein. Nichts reden. Denk nicht, du musst immer was produzieren. Wir sind falsch programmiert. Wir sollen empfangen und wir sollen geben. Das gehört alles dazu. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns in der Gegenwart Gottes gehen. Und lass uns den Herrn suchen. Und lass uns einfach beim Gott suchen, Gott genießen. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich nur habe. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnest heute Nachmittag und du hast uns so viel zu geben. Du willst uns beschenken. Herr, du hast so viele Gaben, jeden Tag eine Gabe, jeden Tag ein Geschenk, jeden Tag ein gutes Wort, jeden Tag eine Inspiration, jeden Tag eine Motivation. Du hast uns so viel zu geben und wir möchten lernen, die Dinge zu genießen. Die Dinge müssen auch verarbeitet werden, die müssen umgesetzt werden, die müssen zur Tat werden. Herr, und ich möchte jetzt in deine Schule gehen und von dir lernen. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, du bist so reich und du willst mich beschenken, wie du einst Maria beschenkt hast, als sie zu deinen Füßen saß. Und so möchte ich, Herr Jesus, jetzt zu deinen Füßen sitzen und hören, was du uns zu sagen hast, was du mir zu sagen hast. Segne mich. Ich möchte eine Maria sein, zu den Füßen Jesu. Und Jesus genießen. Amen.